Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, für den diesjährigen Kanzeltausch haben wir uns im Pfarrkonvent auf das Thema Hoffnung verständigt. Und es gibt ja in der Bibel viele Abschnitte und Geschichten, die von Hoffnung handeln. Allerdings im Evangelium fehlt ausgerechnet dieses Wort. Anders als Glaube und Liebe, die immerzu vorkommen, dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus zu vielen, die er gesund macht oder heilt. Und als er Abschied nimmt von seinen Jüngern im Johannesevangelium, gebietet er ihnen, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Da ist viel von Liebe die Rede, aber von Hoffnung gar nicht. In allen vier Evangelien fehlt dieses Wort. Ich kann mir das nur so erklären. Alles, was Jesus spricht, tut und leidet, ist der Grund der Hoffnung. Und deshalb braucht die Hoffnung selbst im Evangelium nicht erwähnt zu werden, weil sie ja in Jesus Gestalt gewinnt. Ausgewählt habe ich nun also einen Episteltext, einen Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer am Anfang des 5. Kapitels. Den will ich mit euch beleuchten unter den drei Fragen: Was ist Hoffnung? Wie entsteht sie? Und was bewirkt sie? Hört aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer den ersten Teil, die ersten Verse des 5. Kapitels. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Vielleicht ist es euch aufgefallen, liebe Schwestern und Brüder, dass sie da vorkommen, die drei: Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist nicht verwunderlich, weil sie aufs Engste miteinander zusammenhängen. Da wir gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung und Liebe, die diesen Namen verdienen, gibt es nur, wo Glaube ist. Aber nun zu den drei Fragen. Erstens, was ist Hoffnung? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn manches von dem, was wir für Hoffnung halten, ist nicht Hoffnung, sondern Illusion. Das Warten auf bessere Zeiten alleine ist noch keine Hoffnung. Vielleicht kennt ihr alle den Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Man hört ihn zum Beispiel dann, wenn es im Abstiegskampf in der Bundesliga darum geht, dass ein Verein die theoretische Chance hat, den Klassenerhalt zu schaffen, vorausgesetzt er gewinnt alle Spiele und die Mannschaften, die auch im Abstiegskampf stecken, verlieren nur. Dann sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch wenn die Chance nur theoretisch ist, denn meistens passiert es ja doch, dass die eigene Mannschaft nicht gewinnt oder eine andere einen Punkt holt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist falsch. Denn die Hoffnung stirbt nie, nicht einmal zuletzt. Die Hoffnung gehört ja zu dem, was bleibt, wie Paulus im ersten Brief an die Korinther im 13. Kapitel schreibt, Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber größer als diese, ist die Liebe. Was früher oder später stirbt, das sind die Illusionen. Illusionen klammern sich an das, was möglich ist, aber immer an etwas Sichtbares. Und deshalb ist Illusion das Gegenteil von Hoffnung, nicht Hoffnungslosigkeit. Die Täuschung über das Vorhandensein von etwas, das es definitiv nicht gibt. Es ist eine Illusion, zu glauben, wir Menschen könnten den Tod besiegen. Viel Zeit, viel Geld und auch viel Geist wird eingesetzt, Leben zu verlängern. Und da hat der medizinische Fortschritt in den letzten Jahrzehnten und Jahren was erreicht, was früher kaum vorstellbar war. Aber den Tod besiegen wird kein medizinischer Fortschritt. Der Tod wird nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Verlängert wird am Ende nicht das Leben, sondern nur das Sterben. Denn unser ganzes Leben hier auf Erden ist ja nur ein lebenslanges Sterben. Der Tod kommt unausweichlich, wenn nicht früher, dann eben später. Das Leben, das wahre Leben, das Jesus Christus verkörpert, kommt erst nach dem Tod. Es ist ebenso eine Illusion zu glauben, wir wären bessere Menschen als frühere Generationen, weil wir uns darum bemühen, ihre Fehler nicht zu wiederholen. Oder wir wären bessere Menschen als andere, von denen wir uns abgrenzen, weil wir nicht dieselben Fehler machen. Wir machen nur andere. Besser sind wir nicht. Wir sind nicht gerecht. Selbst wenn es uns gelingt, wir sind höchstens selbstgerecht. Gerecht sind wir einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus, wie Paulus am Anfang des Predigtabschnitts schreibt. Und darum, weil unsere Gerechtigkeit nicht in unserem eigenen Tun besteht, ist es auch unmöglich, dass wir uns rühmen. Außer dessen, wofür wir bei anderen wahrscheinlich nur Kopfschütteln ernten würden. Dazu gleich mehr. Also jede Hoffnung, die ihren Grund nicht in Gott und in seinem Wort hat, ist Illusion. Und in der Heiligen Schrift steht nicht, dass dieser oder jener Verein nicht absteigt. In der Gingster Kirche gibt es die Hoffnung, dargestellt als eine Frauengestalt auf der rechten Seite des Altaraufsatzes, neben dem Bild von der Himmelfahrt Jesu. Ihr gegenüber auf der linken Seite steht die Frau, die den Glauben verkörpert. Die Hoffnung hält in der rechten Hand eine goldene Taube und mit der linken Hand stützt sie sich auf einen goldenen Anker, den man mehr erahnen als sehen kann, weil er von der Hoffnung selbst verdeckt wird. Wenn man dem Blick dieser Hoffnungsgestalt folgt, sieht man nichts. Sie blickt an die Decke der Gingster Kirche, dorthin, wo nichts zu sehen ist. Ihr Gesicht ist nicht gerade fröhlich, aber auch nicht ernst, eher erwartungsvoll und gespannt. Diese Figur zeigt uns, die Hoffnung hat einen Grund, an den sie sich hält, auch wenn sie ihn nicht sieht. So wie der Anker einen festen Grund hat, an dem das Boot oder Schiff sich festmacht, auf See, mit Hilfe des Ankers. Und wenn man nicht gerade in den Boddengewässern unterwegs ist, sieht man ja auch den Grund und Boden, wo der Anker festhält, nicht. Die Taube in der rechten Hand der Hoffnung steht natürlich für den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, damit er uns zeigt, worauf wir hoffen dürfen, ohne dass wir scheitern. Hoffnung also ist, wenn man diese Figur betrachtet, das gespannte Blicken und Warten auf Gott. Und wie entsteht sie? Einfach mit dem Blick auf Gott und zwar ganz besonders auf Jesus und den Höhepunkt seines Erdenweges, nämlich das Kreuz. Das mag paradox klingen, aber für die Hoffnung führt kein Weg am Kreuz vorbei. Am Kreuz nämlich sehen wir, dass das, was auf den ersten Blick Scheitern ist, das Gegenteil ist. Es ist der Sieg. Und so werden im Kreuz alle menschlichen Maßstäbe zunichte. Alles andere ist eben Illusion. So schreibt Paulus, dass wir uns der Bedrängnisse rühmen. Was meint er mit Bedrängnissen? In der lateinischen Bibel steht da das Wort Tribulationes. Und auch die, die kein Latein können, kennen bestimmt ein englisches Wort, das von diesem Wort abgeleitet ist, Trouble, für Probleme, Schwierigkeiten, Missliches. Darauf kommt wohl kein normaler Mensch, sich solcher Troubles zu rühmen, eher doch dessen, was wir geschafft haben oder geschaffen haben, worauf wir stolz sein können, aber doch nicht dessen, dass wir bedrängt werden, dass unsere Spielräume enger werden, weil sich Gegebenheiten zu unseren Ungunsten entwickeln oder weil etwas nicht klappt oder so gründlich schief geht, dass wir am Ende vor dem Nichts stehen oder dessen, dass man uns nicht so lässt, wie wir gerne wollen. Das sind ja solche Unannehmlichkeiten und wer würde sich dessen rühmen, egal ob sie selbst oder fremd verschuldet sind. Aber Paulus schreibt ja nicht das, was alle machen, sondern das, was wir machen sollen. Denn Paulus sieht und versteht alles vom Ende her. Und vom Ende her sind solche Troubles, solche Bedrängnisse etwas anderes. Sie sind der Anfang der Hoffnung. Hört noch mal, was Paulus schreibt. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Am Anfang steht die Bedrängnis und am Ende die Hoffnung. Dazwischen entsteht erst einmal Geduld. Wie sollen wir Geduld lernen, wenn nicht dadurch, dass das, was wir uns vorstellen, gerade nicht gelingt? Wenn nicht dadurch, dass wir ausgebremst werden? Wenn nicht dadurch, dass da Menschen oder Gegebenheiten sind, die uns das Leben schwer machen? Wenn wir das weiterdenken, dann führt das dazu, dass gerade diese Menschen, die uns das Leben schwer machen, die sind, die Gott uns schickt, um uns geduldig und über den Weg der Bewährung dann hoffnungsfroh zu machen. Geduld ist mit dem griechischen Wort das Darunterbleiben. Das heißt, sich nicht auflehnen, auch nicht weglaufen. Das ist so, wie wenn man mit dem Auto hinter einem Fahrer mit Hut hinterherfährt, der die ganze Zeit auf der Landstraße 65,5 fährt und man bleibt trotzdem dahinter und überholt nicht, auch wenn man es könnte. Das ist Geduld. Wie schnell würden wir in Richtung unseres Ziels rasen, wenn es solche Hindernisse nicht gäbe, ohne nach links und rechts zu schauen, wo es vielleicht noch was zu sehen gibt, was wichtig wäre. Wie viele würden wir bei zu hohem Tempo übersehen? Wie viele blieben dann auf der Strecke, die vielleicht mitgenommen werden könnten und müssten? Die wollen und müssen überzeugt und mitgenommen werden, damit unser Werk gelingt, möglichst mit anderen und nicht ohne sie oder an ihnen vorbei. Dann ist es nämlich nicht nur unser Werk. Und dazu brauchen wir Geduld, Beharrlichkeit und Fantasie. Und es wird sich zeigen, ob das am Ende unser Werk ist oder nicht Gottes Werk, weil so viele mitwirken und es mit Hilfe aller gelingt. Die Geduld, schreibt Paulus, bringt Bewährung. Durch Geduld bewähren wir uns, da zeigt sich, ob wir durchfallen oder nicht, ob wir irgendwann die Nerven verlieren. Es zeigt sich, auch ob das, was wir für Hoffnung gehalten haben, nicht doch eine Illusion war, weil es nicht aus Gottes Wort gespeist wurde. Am Ende lernen wir durch Bedrängnisse, dass nicht auf Menschen, sondern allein auf Gott wirklich Verlass ist. Ich erinnere mich an eine alte Dame in Gingst, die im Pflegeheim lebte und mit 101 Jahr verstorben ist. Seit ihrem 99. Geburtstag etwa war sie bettlägerig. Zwei Weltkriege hatte sie erlebt und überlebt, mit allen Schrecken und Nöten darin und danach, einschließlich des Verlustes ihrer hinterpommerschen Heimat. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, sagte sie irgendwann, Menschen können nicht helfen. Helfen kann nur Gott. Das war die Summe ihres langen Lebens. Und so kommt aus der Bewährung am Ende die Hoffnung auf Gott, der zur rechten Zeit das Nötige tun wird und tut. Er wartet nur darauf, dass wir ihn bitten, und sei es Tag und Nacht unter Tränen, so wie diese alte Frau es oft in ihrem Leben getan hat. So entsteht Hoffnung aus den Bedrängnissen über die Geduld und die Bewährung. So kommen wir zur dritten und letzten Frage. Was bewirkt die Hoffnung? Davon schreibt Paulus kurz und knapp: Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes oder auch die Liebe zu Gott ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Hoffnung also ist hier in diesem Text und überhaupt in unserem Leben das Band zwischen dem Glauben und der Liebe. Die Hoffnung nämlich, dass alles, was wir in und mit Liebe tun, nicht vergebens ist. Und auch wenn es noch nicht gleich aufwächst, so wird es das doch früher oder später tun und Frucht bringen, die bleibt. Die Liebe zu Gott heißt, dass wir nicht nur deshalb Gott lieben, weil er uns unsere Wünsche erfüllt und das tut, was wir von ihm erwarten. Das ist noch keine Liebe, sondern vielmehr ihn selbst um seiner selbst willen lieben, auch wenn er nicht das tut, was wir uns wünschen. Das hat er uns nämlich nicht zugesagt, dass er alle unsere Wünsche erfüllt, wie Dietrich Bonhoeffer sagt. Erfüllen wird er alle seine Verheißungen. Und deswegen schreibt Paulus weiter hinten im Römerbrief, im 8. Kapitel, denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten zusammenwirken. Luther übersetzt zum Besten, aber das steht da nicht. Es ist nicht das Beste gut genug für uns, sondern das Gute reicht. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Die Hoffnung ist also, wenn man das zusammenfassen kann, sozusagen das Seil, das uns über den Abgründen des Lebens und Sterbens hält. Und gedreht wird dieses Seil aus all den Schwierigkeiten und Bedrängnissen, die wir mit Blick auf Gott geduldig tragen. Der unsichtbare Halt und Grund der Hoffnung ist außerhalb dieser Welt und dieses Lebens. Und deshalb kann weder diese Welt noch dieses Leben die Hoffnung zerstören. Ja, selbst der Tod ist machtlos gegen die Hoffnung, denn die Hoffnung lebt und stirbt nie, auch nicht zuletzt, denn sie ist so lebendig wie ihr Grund, Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.